Erfolgskompass, dein Podcast als Wegweiser für Entschlossene, die ihre Ziele mit Insiderwissen erreichen möchten. Von und mit Eda Jaffet.
Herzlich willkommen zum Podcast Erfolgskompass. Heute zum Thema: Wann brauche ich eine Rechtsanwältin? Und nur zur Information, in diesem Podcast verwende ich die weibliche Geschlechtsform, damit sind jedoch ausdrücklich alle Geschlechter gemeint. Mein heutiger Gast ist Frau Magistra Yağmur Can, Rechtsanwaltsanwärterin in der Rechtsanwaltskanzlei Dr. Kersim Yılmaz mit den Schwerpunkten Aufenthalts- und Staatsbürgerschafts- sowie Zivilrecht, wobei mein Gast ihren Schwerpunkt insbesondere im Familienrecht hat. Hallo!
Hallo!
Freue mich, dass du dabei bist.
Ich freue mich auch.
Und auch, dass wir über dieses spannende Thema sprechen, denn ich denke, es kommt oft vor, dass man eigentlich eine Rechtsanwältin braucht, obwohl man gar nicht möchte.
Genau.
Gut, dann fangen wir mal an. Bevor wir in dieses Thema hineingehen, kannst du uns kurz deinen Werdegang schildern und den Grund nennen, warum du Jus studiert hast?
Sehr gerne. Ich habe in Graz Jus studiert und habe im Anschluss auch in Graz die Gerichtspraxis absolviert, war dann circa ein Jahr in einem Unternehmen als Unternehmensjuristin tätig, aber ich habe schnell bemerkt, dass ich eigentlich in die Anwaltei gehöre. Deswegen, weil in der Anwaltei man an vorderster Front ist, das heißt, man hat direkten Kunden-Klientenkontakt, man geht verhandeln und das hat mir einfach im Unternehmen gefehlt und das habe ich dann sehr schnell auch gemerkt und bin dann letzten Endes wieder in der Kanzlei gelandet.
Sehr spannend. Wir werden auch einen zweiten Teil mit dir drehen, darauf freue ich mich schon.
Ich mich auch.
Und da werden wir auf jeden Fall auf das Thema näher eingehen, Unternehmensjuristinnen versus Rechtsanwältinnen und auch mehr in die persönliche Komponente, wie unser Werdegang war und warum wir Jus studiert haben. Aber das nur als Side Note. Alles klar, dann starten wir wirklich mit dem Thema. Und zwar würde ich gern von dir wissen, wie finde ich die richtige Anwältin für mein spezielles Anliegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil gerade in Wien beispielsweise gibt es derzeit über 3000 eingetragene Rechtsanwälte. Und wenn die Auswahl so groß ist, dann trifft man nicht so leicht die Entscheidung. Ich würde vorschlagen, je nach Rechtsproblem, dass man einen Spezialisten sucht. Warum? Natürlich muss ein Rechtsanwalt ein breit gefächertes Wissen haben, aber gerade in der Juristerei kommt man schnell vom Hundertstel ins Tausendste. Und ein Spezialist kennt sich einfach besser aus, kommt schneller zur Lösung als jemand, der mit dieser Branche überhaupt nichts zu tun hat, also mit diesem Rechtsgebiet nichts zu tun hat. Das heißt, als allererstes würde ich auf der Homepage von der Rechtsanwaltskammer kann man Spezialisierungen raussuchen. Wenn man zum Beispiel eingibt Ehescheidungen, dann kommen alle Scheidungsrechtler und da kann man sich einmal einen Spezialisten raussuchen.
Sehr interessant. Gleich eine Frage dazu. Viele Anwältinnen und vor allem kleine Kanzleien geben ja an, dass sie nicht nur auf etwas spezialisiert sind, sondern dass sie eigentlich fast alles machen. Also bei mir war das auch so. Ich habe einmal bei einer Rechtsanwältin gearbeitet, die hat von A bis Z alles gemacht, also wirklich Arbeitsrecht, Strafrecht, Familienrecht. Aber ihr Spezialgebiet war eigentlich das Familienrecht. Und man hat es auch in der Praxis gemerkt, also sobald sie einen Mandanten mit einem Familienrechtsthema hatte, das konnte sie aus dem Ärmel schütteln. Alle anderen Themen konnte sie auch, aber sie hat natürlich länger dafür gebraucht, weil sie einfach keine Routine in diesen Themen hatte. Wie kann ich mich jetzt wirklich vergewissern, dass diese Anwältin auf mein Thema spezialisiert ist?
Ich würde ganz einfach fragen. Also bei uns in der Kanzlei ist es oft so, dass wir eben Anrufe bekommen, wo die Leute proaktiv fragen, ich hätte so ein Problem, beschäftigen Sie sich damit, können Sie mir helfen? Meistens, wir machen auch unterschiedliche Sachen, wie du bereits gesagt hast, wir sind eben in zwei Themenblöcke aufgegliedert, einerseits Aufenthaltsstaatsbürgerschaftsrecht, auf der anderen Seite Zivilrecht. Was wir zum Beispiel nicht machen, ist Sozialversicherungsrecht. Und wenn dann die Personen anrufen und fragen, ja, könnten Sie mir bei diesem Problem helfen, dann lautet die Antwort ganz klar nein. nicht, weil wir es nicht machen möchten, sondern weil wir einfach die Spezialisierung dafür nicht haben und die Personen dann bei anderen Anwälten besser aufgehoben sind.
Und auf welche Faktoren sollte man achten? Also du hast es schon erwähnt, auf die Spezialisierung auf jeden Fall. Ist es auch entscheidend, wie viel Erfahrung diese Person hat oder auch was für einen Ruf diese Person hat? Kann ich da irgendwo nachschauen oder wie sollte man da deiner Meinung nach vorgehen?
Also ich bin jetzt seit 3 Jahren in einer Anwaltei tätig und habe jetzt nicht die meiste Erfahrung, die man haben kann in meiner Branche. Aber ich sehe, 3 Jahre in einem Gebiet täglich beschäftigt zu sein, gibt schon ein gewisses Gefühl für die Materie. Also Erfahrung spielt definitiv eine Rolle. Ich sehe es in unserer Kanzlei. Ich muss immer wieder einen praktischen Bezug reinnehmen, weil es dann einfach bildlicher darstellbar ist. Mein Ausbildungsrechtsanwalt Dr. Hilmers ist seit mindestens 15 Jahren in dieser Branche und 15 Jahre ist schon sehr lang. Und er ist ein Spezialist in unseren Themenblöcken und da merkt man einfach, er hat durch sein breit gefächertes Wissen einen viel schnelleren Lösungsweg als jemand vielleicht, der 2 Jahre Rechtsanwalt ist. Also auf die Erfahrung würde ich auf jeden Fall schauen. Was meines Erachtens auch eine große Rolle spielt, ist Mundpropaganda, weil wenn mir ein Anwalt empfohlen wird, dann gehe ich natürlich viel lieber zu dem als zu jemandem, den ich gerade auf Google gefunden habe. Deswegen ist der Ruf auch sehr, sehr wichtig.
Ich habe mal mit anderen Rechtsanwaltsanwärterinnen gesprochen und die waren der Meinung, dass vor allem in einer Großkanzlei, dass die Rechtsanwaltsanwärterinnen meistens sogar mehr Wissen haben als die Partner in diesen Kanzleien. Einfach weil sie sich viel intensiver mit dem Thema beschäftigen und die Partnerinnen nur drüber schauen, ob das eh im Großen und Ganzen passt. Siehst du das auch so?
Ja, definitiv. Ich habe sehr viel von meinem Chef gelernt. Wie gesagt, er ist eine Koryphäe in dieser Branche. Aber ich führe die Recherchen durch. Das heißt, ich sitze am Schreibtisch und recherchiere bis ins letzte Detail. Und dadurch, dass ich mich intensiv damit beschäftige, weiß ich es am Ende des Tages, ich will nicht sagen besser, aber ich sage es trotzdem, ich weiß es besser.
Alles klar. Dann würde ich auch gern von dir wissen, denn ich glaube, das kommt im Alltag von Privatpersonen sehr oft vor. Manchmal befindet man sich in einer Situation, wo man weiß, okay, das könnte in einem Rechtsstreit enden und ich würde mich wirklich gern mit einer Rechtsanwältin austauschen, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich schon damit auseinandersetzen soll, dass ich zu einer Rechtsanwältin gehe oder soll ich doch noch abwarten? Wie siehst du das? Ab wann sollte man eine Rechtsanwältin kontaktieren und das Ganze angehen?
Ich muss wieder aus der Praxis erzählen. Es ist oft so, dass die Personen, ich weiß nicht warum, vielleicht hat man eine Scheu, zum Anwalt zu gehen oder will Kosten vermeiden, aber sehr oft ist es so, dass sie zu uns kommen, nachdem schon sehr viel passiert ist. Und um das dann wieder gerade zu biegen, muss man dann viel mehr investieren, als wenn man schon von Anfang an zu einem Anwalt gegangen wäre. Und zu einem Anwalt zu gehen, ist ja nicht so eine große Sache und ist nicht mit so viel Kosten verbunden. Und ich spreche jetzt insbesondere Erstberatungen an. Bei einer ersten Beratung, haben Anwälte einen bestimmten Stundensatz. Bei uns ist es gerade zum Beispiel 290 Euro. Du kommst mit deinem Problem zu uns, erklärst uns, was dein Problem ist und was du gerne als Lösung hättest und wir erklären dir, in welchem juristischen Korsett das möglich wäre. Und die Erfahrung sagt einfach, Personen, die von Anfang an zum Anwalt kommen und sich kurz beraten lassen, vielleicht die Schritte dann selber setzen, sind viel besser aufgehoben, als wenn schon 1000 Sachen passiert sind, weil als Laie weiß man eben nicht, macht man es richtig oder nicht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass man sich immer eine Erstberatung wirklich auch leistet.
Und wie spielen da Rechtsschutzversicherungen eine Rolle? Würdest du das empfehlen, dass man eine hat?
Ich würde definitiv eine Rechtsschutzversicherung jedem empfehlen. Es ist nämlich so, man muss nicht einmal unter Anführungszeichen schuld sein, dass man jetzt ein Rechtsproblem hat. Und ein Beispiel wäre, du fährst auf der Straße und ein Fahrrad fährt dir rein. Und dann hast du schnell einmal eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Du hast nichts falsch gemacht, aber der Fahrradfahrer hat sich verletzt. Und dann sind das natürlich Kosten für dich. Und wenn du eine Rechtsschutzversicherung hast, die zum Beispiel Strafrecht abdeckt, dann kommen keine Kosten auf dich zu. Also ich würde eine Rechtsschutzversicherung auf jeden Fall empfehlen. Und im Zusammenhang auch mit Erstberatungen, viele Rechtsschutzversicherungen decken auch Erstberatungen. Das heißt, wenn man eine Erstberatung in Anspruch nimmt, kann man das Honorar dann im Anschluss von der Rechtsschutzversicherung zurückverlangen.
Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel mit dem Autofahrer und Fahrradfahrer, weil ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass man eben gar nicht schuld sein muss und genau, man trotzdem eine Anwältin braucht.
Genau, so ist es.
Es gibt aber auch vorab Anlaufstellen in gewissen Themen, wie zum Beispiel im Arbeitsrecht die Arbeiterkammer, genau, oder VKI, der Konsumentenschutz. Mhm. Die Gleichbehandlungsanwaltschaft fällt mir jetzt so ad hoc ein. Fällt dir noch etwas ein, wo man noch vorher hingehen könnte, ohne dass man gleich eine Anwältin kontaktieren muss?
Ja, in Österreich ist es nämlich so, dass man auch zum Amtstag gehen kann. Der Amtstag, das kann man sich so vorstellen, das ist immer beim Bezirksgericht, immer dienstags oder mittwochs. Meine Gerichtspraxis ist schon lang her, weil da habe ich die Amtstage durchgeführt. Da kommt man zu ausgebildeten Juristen, die gerade ihre Gerichtspraxis machen. Und dann kann man alle möglichen Fragen stellen. Diese Juristen sind meistens Richtern zugeordnet. Das heißt, die können auch Rücksprache mit Richtern halten. Und da bekommt man eine umfassende Rechtsbelehrung. Also in Wien gibt es ja mehrere Bezirksgerichte. Je nachdem, wo man seinen Wohnsitz hat, ist man einem Bezirksgericht zugeordnet. Und das schaut man am besten im Internet nach. Beispielsweise, man wohnt im 12., dann schreibt man Meidling Bezirksgericht und dann kommt dann auch, welches Bezirksgericht dann zuständig ist. Auf der Homepage vom jeweiligen Bezirksgericht sieht man dann auch, wann die Amtstage sind. Meistens muss man sich vorab anmelden, bekommt einen bestimmten Termin zugewiesen und dann kann man dorthin gehen und kostenlose Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Mhm. Nur vielleicht noch zur Zusatzinformation, weil es mein Spezialgebiet ist beim Arbeitsrecht, da egal wo der Wohnort ist, da wendet man sich direkt an das ASG im 9. Genau. Bezirk. Kannst du vielleicht auch noch mal darauf eingehen, auf die Kosten allgemein? Also jetzt nicht unbedingt, wie es bei euch ist, aber mit welchen Kosten muss man rechnen, wenn man eine Rechtsanwältin beauftragt?
Ja, das kommt ganz darauf ein, was für ein Problem unter Anführungszeichen du hast. Weil zum Rechtsanwalt geht man ja nicht nur, weil man jetzt fahrlässig jemanden verletzt hat, sondern es kann sein, dass du eine Wohnung kaufst und dann brauchst du einen Kaufvertrag. Es kann sein, dass du beispielsweise einen Aufenthaltstitel beantragen möchtest. Oder es kann sein, dass es eine strittige Zivilklage ist, wo die Klage jahrelang dauert. Je nachdem bekommt man dann auch ein spezifisches Honorarangebot. Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Auf der einen Seite kann man ein Pauschalhonorar vereinbaren. Das ist für die Mandanten am angenehmsten, weil dann wissen sie, was kommt auf sie zu von Anfang an. Da wird eine Pauschale vereinbart für bestimmte Leistungen. Und mehr müssen sie dann nicht zahlen, außer es wären dann gesondert Leistungen notwendig. Auf der anderen Seite gibt es gesetzliche Grundlagen für anwaltliches Honorar. Man vereinbart zum Beispiel, dass man sein Honorar nach dem RATG abrechnet. Was ist das RATG? Das ist eine gesetzliche Grundlage für das anwaltliche Honorar. Rechtsanwaltstarifgesetz. Daneben gibt es auch ein sogenanntes Gutachten von der Rechtsanwaltskammer, das heißt allgemeine Honorarkriterien, AHK. Und wenn man sein Honorar nach RATG vereinbart, ist es so, dass es im Gesetz verankerte Bemessungsgrundlagen für jedes Rechtsgebiet gibt. Praktisches Beispiel wieder aus meiner Erfahrung: Eine Ehescheidungsklage hat eine Bemessungsgrundlage von 6.000 Euro. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Person 6.000 Euro für den Anwalt zahlen muss, sondern der Wert des Streites ist im Gesetz geregelt. Und zwar sind das eben diese 6.000 Euro. Und je nach Leistung, die man erbringen muss, es gibt eben verschiedene Leistungskategorien, wird anhand der Bemessungsgrundlage dann runtergebrochen, wie viel die einzelne Leistung quasi verrechnet wird. Beispielsweise eine Scheidungsklage einzubringen und zur Verhandlung zu gehen und zu verhandeln, wird nach der gleichen sogenannten Tarifpost verrechnet. Aber es gibt dann zum Beispiel, wenn man einmal bei Gericht anruft und einen Fristerstreckungsantrag stellt, weil man zur Verhandlung nicht erscheinen kann, dann hat es eine andere Grundlage. Das ist eben das Rechtsanwaltstarifgesetz. Je nach Höhe des Streitwertes, weil jetzt habe ich davor erzählt, dass es bestimmte gesetzlich verankerte Streitwerte gibt. Aber es kann ja auch sein, dass du jemandem Geld geborgt hast und das Geld nicht mehr zurückbekommst. Dann richtet sich dein Streitwert nicht nach einer gesetzlichen Bemessungsgrundlage, sondern nach dem Anspruch, den du tatsächlich hast. Hausnummer, du hast jemandem 50.000 Euro geborgt und willst es jetzt zurückhaben und klagst das ein, dann ist deine Bemessungsgrundlage dein Streitwert, diese 50.000 Euro. Und je höher die Bemessungsgrundlage ist, desto höher sind die einzelnen Leistungen. Also da kommt es halt, das ist dann, das muss man dann ausrechnen, was ist besser für mich, wenn je höher mein Streitwert ist, desto schlechter, unter Anführungszeichen, ist es, wenn ich RATG vereinbare. Und darüber hinaus, und das ist die dritte und letzte Möglichkeit, man kann auch Stundensatz vereinbaren. Was ist jetzt der Stundensatz? Man vereinbart mit einem Rechtsanwalt, wie viel eine Stunde Leistung für dich kostet. Zum Beispiel machen wir eine Milchmädchenrechnung 100 Euro. Wenn ich eine Stunde lang an deinem Akt arbeite, musst du mir 100 Euro zahlen. Aber meistens arbeite ich nicht eine volle Stunde an deinem Akt, sondern muss einmal kurz bei Gericht anrufen. Dann schreibe ich 20 Minuten lang am Schriftsatz und dann trage ich die Leistungen immer ein. Und dann wird das nach 10 Minuten Takten verrechnet. Das heißt, bei 100 Euro Stundensatz ist es so, wenn ich kurz beim Bezirksgericht anrufe und sage, wann wird die Verhandlung anberaumt, dann sind das 10 Minuten, das heißt, du zahlst dann 20 Euro für diese einzelne Leistung. Und bei Verfahren, die Jahre dauern, wo man sehr viel auch Hintergrundrecherchen machen muss, es ist ja nicht immer nur zur Verhandlung gehen und verhandeln, sondern bis man einmal die Klage eingebracht hat, ist schon die meiste Arbeit getan, unter Anführungszeichen, kann es sein, dass das mit dem Stundensatz eben ein riesiges Honorar dann auch zustande kommen kann. Also das muss man dann wirklich vorab auch mit dem Anwalt klären. Es ist nämlich so, wenn man nichts vereinbart, dann ist es so, dass der Anwalt ein angemessenes Honorar verrechnen kann und da kann man schon mit bösen, unter Anführungszeichen, Überraschungen rechnen.
Und dieser 10-Minuten-Takt, ist das festgelegt oder ist das auch Vereinbarungssache?
Das ist Vereinbarungssache. Wir machen es in 10-Minuten-Takten. Es gibt Kanzleien, die machen es in 5-Minuten-Takten.
Alles klar, also da muss man dann wirklich drauf schauen.
Genau, unbedingt.
Was sollte man tun, wenn eine Anwältin nicht im besten Interesse handelt oder ich das Gefühl habe, dass das irgendwie nicht in meinem Interesse ist? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Ja, das ist eine sehr lustige Frage. Anwälte müssen immer im Interesse des Mandanten agieren. Und die Konsequenz ist nämlich, sie würden sich ansonsten disziplinär machen. Was bedeutet das? Anwälte sind bestimmten Spielregeln untergeordnet. Und wenn sie sich an diese, unter Anführungszeichen, Spielregeln nicht halten, gesetzlich verankerte Spielregeln, dann gibt es einen Überwacher, das ist die Rechtsanwaltskammer. Und wenn man da eine Anzeige bekommt, dann muss man sich auch rechtfertigen und dann kommt es auch zu Verhandlungen etc. Das Ganze geht bis zum obersten Gerichtshof rauf. Also wenn man das Gefühl hat, der Anwalt ist nicht so guter Dinge, dann könnte man sich allenfalls überlegen, die Kammer einzuschalten.
Und kann es aber auch mal vorkommen, dass man einfach das Gefühl hat, ich habe jetzt diese Anwältin beauftragt, aber ich möchte doch eine andere Anwältin haben, weil das einfach nicht passt, warum auch immer. Dann könnte man ja theoretisch wechseln.
Definitiv, kommt sehr häufig auch vor.
Gibt es irgendwelche Fehler, in Anführungszeichen, die dir oft auffallen bei deinen Mandanten, wenn sie eine Anwältin wählen?
Ja, ein Fehler ist definitiv, dass man den günstigeren Anwalt wählt. Das passiert leider auch in der Praxis sehr oft. Ich verstehe es auch. Ja. Die Anwaltshonorare sind doch sehr hoch und die meisten können sie es nicht leisten. Deswegen Leute Rechtsschutzversicherung abschließen. Aber dann hat man einen Vergleich von 3 Anwälten und wählt dann den günstigsten. Aber ich muss wirklich betonen, Qualität hat seinen Preis. Und wenn man möchte, dass man 100%ige Anteilnahme vom Anwalt hat, der sich wirklich einsetzt, der dem das wichtig ist, dein Anliegen, der dich an der Hand nimmt, durch das ganze Verfahren führt, dann würde ich nicht zum günstigsten Anwalt gehen, weil es ist ein Grund, warum der so günstig ist.
Alles klar. Und wenn man euch dann beauftragt hat, gibt es etwas, was du dir von deinen Mandantinnen wünschen würdest, damit die Zusammenarbeit besser funktioniert?
Ja, Transparenz. Meistens ist es so, gerade bei Scheidungsthemen. Den Leuten ist es unangenehm. Man muss die schmutzige Wäsche ausgraben und dann will man über eigene Fehler auch nicht reden. Auch ein praktisches Beispiel. Ein ehemaliger Mandant hat uns nicht die 100%ige Wahrheit gesagt. Und dann baut man natürlich die Strategie so auf, dass man auf Basis der Informationen, die man erhalten hat, zur Verhandlung geht und bestimmte Positionen verteidigt. Wenn dann aber in der Verhandlung rauskommt, das Ganze war gar nicht so und das auch mit Beweisen belegt wird, dann steht man blöd da. Und die tun sich selber nichts Gutes, weil warum lügt man den Anwalt an? Der ist ja gerade dafür da, dass der alles weiß, damit er dich zu deinem Besten vertreten kann. Und wenn du da Sachen verschweigst, ja, natürlich sind bestimmte Sachen unangenehm, aber Anwälte unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. Auch das ist zum Beispiel disziplinär, wenn man sich nicht dran hält. Das habe ich gemeint mit den Spielregeln vorhin. Und aufgrund der Verschwiegenheitspflicht wird es eh nicht herumposaunt. Deswegen kann man seinem Anwalt immer alles sagen. Und das würde ich mir echt wünschen, auch bei meinen Mandanten. Weil ich sage das auch ganz ehrlich immer in der Erstberatung, sie können mir alles sagen, ich unterliege der Verschwiegenheitspflicht, alles bleibt in diesem Zimmer. Ich muss alles wissen, damit ich ihnen die beste Beratung geben kann, also scheuen sie sich bitte nicht. Und dann fühlen sie sich doch ein bisschen aufgehoben, wenn man das auch dazu sagt.
Und weil du gerade die Erstberatung angesprochen hast, möchtest du erzählen, wie das bei euch so abläuft? Also nehmen wir mal an, ich habe mich jetzt dazu entschieden, mit euch zusammenzuarbeiten, beziehungsweise überlege es noch und komme eben zu einer Erstberatung. Wie läuft das dann bei euch ab?
Also bei uns, wir werden Termine eben telefonisch vereinbart. Es gibt bestimmte Slots. Wir sind 4 Juristen in der Kanzlei derzeit, also 3 Rechtsanwaltsanwärter und Dr. Jumas. Und dann bekommt man einen Termin. Vorab wird eben gesagt, wie viel das kostet und ob wir das überhaupt machen oder nicht, je nachdem. Und wenn man dann zum Termin kommt, dann bekommen die Personen circa eine Stunde Rechtsberatung, wo sie dann zuerst einmal erklären können, was ist überhaupt ihr Thema, was wollen sie nicht. Und dann kann man eine Beratung, eine rechtliche Beratung geben. Und es ist dann so, dass ich immer sage, sie können auch sehr gerne selber sich um die Angelegenheit kümmern. Falls sie sich aber entscheiden, mit uns das zu machen, dann müssen sie eine Rechtsanwaltsvollmacht ausfüllen, eine bestimmte Akkontozahlung tätigen und dann nehmen wir das Mandat auch an.
Wo kann man euch erreichen?
Also wir sitzen in der Volksgartenstraße 3 im 1. Bezirk gegenüber vom Justizpalast. Und wenn man Dr. Kasim Yılmaz googelt, dann wird die Telefonnummer ersichtlich.
Gibt es irgendwelche Schlussworte, die du noch den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, ich sehe immer wieder, dass man sich vor Anwälten scheut.
Gibt es zum Abschluss Schlussworte, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
Ja, also wenn du das Gefühl hast, du brauchst oder du könntest eine Rechtsberatung benötigen, es könnte sich ein Rechtsstreit entwickeln oder es könnte eine brenzliche Situation jetzt in Zukunft aufkommen, geht's zur Erstberatung, zahlst diese zum Beispiel 290 Euro und einfach für die Klarheit, die man dann hat, was kann auf mich zukommen, weil oft ist es besser, vorher, habe ich eh schon erwähnt, zum Anwalt zu gehen, als nachher, wenn man nicht mehr zurückrudern kann. Und die Kosten der Erstberatungen, die sind immer überschaubar und man muss ja auch dann nicht wirklich mandatieren. Man kann sich ja nur die Erstberatung einholen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall immer, wenn man das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt nicht, brauche ich einen oder brauche ich nicht, geht zu einem Anwalt und schließt eine Rechtsschutzversicherung ab.
Okay, ich glaube, das haben wir verstanden nach dieser Folge. Also bitte an alle Zuhörerinnen, schließt eine Rechtsschutzversicherung ab. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Haben Rechtsanwältinnen selber auch eine Rechtsschutzversicherung?
Ich habe eine.
Ich auch. Vielen lieben Dank für diesen informativen Input. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie schon angekündigt, wird es Teil 2 mit Frau Magistra Zhang geben, und zwar zum Thema Unternehmensjuristinnen versus Rechtsanwältinnen, um die Unterschiede aufzuzeigen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders.
Ich freue mich auch.
Und wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt oder selber ein Thema teilen möchtet, euer Wissen teilen möchtet, schreibt es gern in die Kommentare. Ich werde auf euch zukommen. Und mich würde auch interessieren, was eure Erfahrungen mit Rechtsanwältinnen sind, wenn ihr denn schon welche gehabt habt. Ich freue mich auf den zweiten Teil und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.